Die Farbe meiner Krawatte hat nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun und stellt auch keine Wahlempfehlung dar. Gestern hatte ich eine rote an, vielleicht nächste Woche eine schwarze, mal sehen, aber nur zur Vorwarnung an euch. Keine Beeinflussung von hier vorne, von meiner Seite. Zweite Vorbemerkung, heute geht es in der Predigt zum Thema versöhnt leben. Das war auch das Thema unseres Gott-im-Leben-Wochenende Anfang Oktober im Kloster Plankstetten. Und das war sehr bewegend und die Predigt nimmt euch als ganze Gemeinde einfach jetzt mit hinein in eines der Themen, versöhnt sein mit Gott. Soweit meine Vorreden. Es war einmal ein Frosch. Der hatte sein Leben lang in einem Brunnen gelebt und eines Tages sah er zu seinem Erstaunen einen anderen Frosch. Woher kommst du? Fragte ihn. Aus dem Meer, sagt er, da lebe ich. Wie ist das Meer? Ist das so groß hier wie mein Brunnen? Der Meerfrosch lacht. Das ist doch überhaupt nicht zu vergleichen, sagt er. Das Meer ist viel größer. Aber der Brunnenfrosch tat so, als sei er daran interessiert, was sein Besucher über das Meer so zu berichten habe. Aber so bei sich selbst dachte er, unter all den Lügnern, denen ich in meinem Leben begegnet bin, ist dieser hier der größte und auch der unverschämteste. Also, wie soll man einem Frosch, der im Brunnen lebt, vom Meer erzählen? Manchmal komme ich mir auch vor wie so ein Brunnenfrosch. Ich sitze so im Brunnen, in der Bubble, in der Blase meines Lebens, fühle mich da sicher und manchmal auch ganz mächtig. Gefällt mir nicht immer da, wo ich sitze, aber im Großen und Ganzen ist es das. Daran habe ich mich gewöhnt. Manchmal auch an das Unversöhnte, was da noch ist in meinem Leben. Und dann kommt jemand und erzählt mir, dass es eine viel größere Wirklichkeit gibt, jenseits meines Brunnens. Ja, ich bin da auch misstrauisch, muss ich ehrlich sagen, wie dieser Brunnenfrosch. Ich vertraue nicht jedem, erst recht nicht jedem, der mir etwas davon erzählt, was ich mir nur selbst ganz schwer vorstellen kann. Also wie muss jemand sein, dem Sie vertrauen, wenn er Ihnen etwas sagt, was Sie sich gar nicht so richtig vorstellen können? Ich habe überlegt, jemandem, dem ich mein Vertrauen schenke, der muss ehrlich sein. Ich muss den Eindruck haben, der ist ehrlich oder sie ist ehrlich. Denn ich mag das nicht, so manipuliert zu werden oder nur den Eindruck zu haben, da will mich einer beeinflussen, da bin ich sehr allergisch. Dann dürfte jemand, der mir irgendeine Wirklichkeit präsentieren will, die ich nicht kenne, der müsste nicht streng und abweisend sein, dann würde ich mich sehr schnell zurückziehen. Und ich muss den Eindruck haben, da weiß wirklich jemand, worüber und wovon er oder sie redet. So jemandem würde ich glauben, wenn der mir was erzählt, was ich für ziemlich unglaubwürdig halte, was ich mir nicht vorstellen kann, was jenseits der Wirklichkeit meines Brunnens liegt sozusagen. Zum Predigttext heute. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben ja nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwächen kein Mitleid haben könnte, sondern der, wie wir in allem versucht worden ist, aber ohne Sünde. Darum, lasst uns mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Mein erster Gedankengang, Jesus, der hohe Priester. Was ist so ein hoher Priester? Wir haben das in der Lesung so ein bisschen gehört eben. Diese hohen Priester hatten im Judentum so eine Mittlerstellung. Die waren einerseits Beauftragte Gottes beim Volk und zum anderen sollten sie das Volk vor Gott vertreten. Ja, also diese Mittlerfunktion, so eine Scharnierfunktion zwischen Gott und dem Volk. Und die Hauptaufgabe eines solchen hohen Priesters bestand einfach darin, für die Sühnung der Sünden des Volkes zu sorgen. Sühnung von Sünde heißt, Sünde wird ausgewischt, weggewischt, bedeckt, die ist nicht mehr da in Gottes Augen und für uns auch nicht mehr. Sünde, also das Wegwischen von Sünde geschieht in dieser Vorstellungswelt des Alten Testamentes nur durch Blut. Weil Blut ist Träger des Lebens. Nur damit können Sünden sozusagen abgewaschen, abgewischt werden. Das heißt in Levitikus 17, denn das Blut ist die Entsühnung, weil in ihm Leben ist. Deshalb Blut. Ohne Blutvergießen, so die alttestamentliche Vorstellungswelt, gibt es keine Vergebung. Deshalb auch die vielen Opfer zu den Festen. Und die Hauptaufgabe des Hohen Priesters ist die Opferung am großen Versöhnungstag des Volkes, Yom Kippur, der jedes Jahr wiederkehrt. Der war übrigens letzte Woche am 16. September, wisst, Anschlag in der Synagoge in Hagen. Deshalb ist das bekannt geworden, Yom Kippur, der große Versöhnungstag. An diesem Tag werden sozusagen immer die Sünden des ganzen Volkes gesühnt. Und im Buch Levitikus wird beschrieben, wie das geht. Man brauchte zur Sühnung zwei Böcke. Einer wurde geschlachtet und damit wurde der Altar bestrichen und wurde damit sozusagen gereinigt. So, der andere Bock, der da war, da legte der Priester so die Hände auf und hat in einem Akt, hat dann was gesagt. Und so wurden symbolisch die Sünden des gesamten Volkes auf diesen Bock übertragen. Und der wurde dann früher in die Wüste geschickt. So, weggeschickt. Deshalb sagt man, jemand in die Wüste schicken. Das sagen wir heute noch. Und damit waren die Sünden weg. Gesühnt. Das war damals Yom Kippur, der Akt der Sühnung. Und an diese ganze Vorstellungswelt, die für uns fremd ist, weiß nicht, ob Sie die Lesung von Anfang bis Ende folgen konnten oder ob sie irgendwann ausgestiegen ist, das ist ja vollkommen fremd für uns. Aber in dieser Vorstellungswelt lebt der Hebräerbriefschreiber, müssen wir uns auch die Autoren des Neuen Testaments vorstellen, das war ihr Denken. Und jetzt sagt Hebräer, es gibt Parallelen und Unterschiede zu dem, was im Alten Testament steht und Jesus. Er sagt, genauso wie die alttestamentlichen Vorläufer ist auch Jesus von Gott berufen worden als hoher Priester. Und genauso wie sie kennt er auch menschliche Schwachheit und hat Mitleid mit den Menschen. Aber im Unterschied zu diesen hohen Priestern damals des Volkes Israels ist Jesus auch ganz anders. Der geht nicht nur durch den Vortempel in das Allerheiligste, das war der innerste Bereich, der durch einen Vorhang getrennt war von allem anderen, da durfte nur der hohe Priester rein. Geht Jesus nicht nur in dieses Allerheiligste, sondern, da heißt es in Hebräer 4, Vers 14, er hat die Himmel durchschritten. Er hat die Himmel durchschritten. Jesus kennt also den Ozean. Und anders als die alttestamentlichen hohen Priester, die immer so ein bisschen separiert und getrennt von normalen Menschen lebten, weil die waren ja heilig, hat Jesus ja immer Verbindung gesucht zu normalen Menschen, hat mit denen gefeiert, war bei ihnen. Und anders als die alttestamentlichen hohen Priester, denen immer eine große Würde und Macht zukam, die hatten eine bedeutende Rolle im Volk, wurde Jesus erniedrigt und musste sterben. Ganz anders also. Und anders als die alttestamentlichen hohen Priester, die das Opfer zelebrierten mit den Böcken, da ist Jesus selbst das Opfer, denn er ist am Kreuz für uns gestorben. Auch ein Unterschied. Und schließlich, auch anders als die alttestamentlichen hohen Priester, die mussten immer für sich selbst zuerst opfern, weil die auch sündig waren, musste Jesus das nicht machen, weil Jesus in allem ist, wie wir Menschen, aber ohne Sünde. Das ist im Hebräerbrief ganz wichtig, Hebräer 4, 15. Also, Jesus ist ein hoher Priester, aber ganz anders als alle anderen, die bis dahin bekannt waren. Und deshalb und darum sind seit Jesu Tod am Kreuz keine weiteren Opfer mehr für die Sühnung der Sünden mehr notwendig. Das haben wir im Lesungstext gehört. Und deshalb brauchen wir als Gemeinde auch keinen hohen Priester mehr. Das braucht es nicht mehr, das Amt entfällt sozusagen. Jesus ist nämlich derjenige, der diese verlorene, zerstörte Verbindung zwischen Gott und uns Menschen wieder neu geknüpft hat, der die Brücke gebaut hat und uns dauerhaft in Verbindung mit Gott bringt. Er hat uns mit Gott versöhnt und möchte deshalb, dass wir auch selbst versöhnt leben. Mit Gott, mit uns selbst und mit unseren Nächsten. Wenn uns also einer aus unseren Brunnen emporführen kann, zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, zum Kontakt mit dieser wirklich völlig andersartigen Wirklichkeit Gottes, dann ist es nur Jesus. Und weiter. Wenn einer Vollmacht hat, Sünden wirklich zu vergeben, auch dann doch nur Jesus und nicht irgendein Ritus. Seine Sühne für unsere Sünden gilt. Meine Sünden, deine Sünden sind wirklich abgewaschen, wirklich weg. Niemand kann dich dafür mehr anklagen. Und anders als in unserer menschlichen Lebenswelt, in der wir ja immer die Folgen unserer Verfehlungen tragen müssen, ist das bei Jesus nicht mehr der Fall. Wenn meine Schuld vor Gott getilgt ist, dann muss ich bei Gott keine weiteren Folgen mehr befürchten. Wenn ich mich gegenüber einem anderen Menschen versündigt habe, kann sein, dass der mir böse ist oder ich Konsequenzen haben muss, aber Gott gegenüber nicht. Das ist wichtig, liebe Gemeinde, dass wir das ganz klar haben. Da kommt nichts mehr nach. Das ist erledigt. Und ich finde, das befreit zum Leben. Das holt mich armen Frosch sozusagen aus meinem Brunnen raus und eröffnet mir neue, ungeahnte Möglichkeiten auf den Ozean des Lebens, die mir vorher verwehrt waren, versperrt waren durch meine Schuld, durch unversöhnte Beziehungen mit Gott. Jesus ist auch dein hoher Priester. Ich finde, das zu begreifen, das klar zu kriegen für dich selbst, das ist von zentraler Bedeutung. Denn wenn du das nicht erfassen kannst, nicht glauben kannst, dann hat das auch keine Wirkung für dein Leben. Dann ist das religionswissenschaftlich interessant, aber das hat nichts mit deiner Existenz zu tun. Dann bleibst du sozusagen Frosch in deinem Brunnen. Dann bleibst du unversöhnt mit Gott. Ja, sagt deshalb der Hebräerbriefschreiber in unserem Text, halte dein Bekenntnis fest. Bitte, haltet am Bekenntnis fest, haltet darin fest, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist. Haltet darin fest, dass er auferstanden ist für euch, dass ihr deshalb Kraft und Hoffnung habt in eurem Leben. Und dieser Glaube, zu sagen, ich glaube an Jesus, wer das sagen kann, der ist schon gerettet. Weil der Glaube, das ist der sozusagen der Sinn, das Instrumentarium, mit dem wir das uns aneignen, dass Jesus unser hoher Priester wird, mit dem das sozusagen wirksam wird für uns persönlich. Vielleicht sind manche von uns in der Corona-Zeit und ohne die Gemeinschaft in der Gemeinde in ihrem Glauben unsicherer geworden. Kann sein. Andere haben möglicherweise leidvolle Erfahrungen machen müssen. Sie verstehen Gott nicht mehr und sind versucht loszulassen und nicht mehr an diesem Bekenntnis zu Jesus festzuhalten. Aber bitte, lasst euch das sagen heute Morgen durch diesen Text aus dem Hebräerbrief. Haltet am Bekenntnis fest. Jesus ist dein hoher Priester. Der hat die Himmel durchschritten. Darum komm raus aus deinem Brunnenloch und geh bitte nicht wieder dahin zurück, wenn du jemals draußen warst. Mein zweiter Gedankengang heißt, Jesus ist der sympathische Hohepriester. Das Wort steht da im griechischen Text, sympathisch. Und das heißt nicht einfach nett oder lieb, so wie wir umgangssprachlich das Wort sympathisch benutzen, sondern sympathisch heißt eigentlich im Ursprung mitleidend. Mitleidend. Jemand, der sympathisch ist, der ist fähig, sich in mich hineinzuversetzen. Der oder die versteht mich, steht an meiner Seite, hält mich aus, ohne mich zu verurteilen. Und genauso ist Jesus. Er, der Erbe des Weltalls, der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, der Sohn Gottes, der große hohe Priester, der die Himmel durchschritten hat, verurteilt dich nicht wegen deiner Fehler, wegen deines Versagens, sondern leidet mit dir, mit deinen Schwächen. Was sind das für Schwächen? Das sind die Schwächen, das griechische Wort heißt hier, da geht es um Wanken, da geht es um Stolpern, um Straucheln, um Stürzen, um sowas geht's. Und nach dem Alten Testament in 2. Chronik 18 ist der Schwache der, der nicht mehr alleine gehen kann, sozusagen der Rollator braucht. Im Alten Testament ist das jemand anderes, der wird dann auf einen Esel gesetzt und so weiter transportiert, da gab es noch keine Rollatoren. Marschuntüchtig, das meint Schwachheit. Und wenn wir marschuntüchtig geworden sind, nicht mehr selber weiter können, dann brauchen wir jemand, der uns trägt, der uns hält und der sich nicht zu schade ist, uns zu tragen mit unserer Lebenslast. Und ich finde, das marschuntüchtig werden, selbst nicht mehr gehen zu können, das kann, glaube ich, ziemlich schnell gehen. Wenn jemand eine seelische Verletzung hat aus seiner Lebensgeschichte und sie können einfach da nicht mehr loslassen. Und es fällt ganz schwer, sich zu versöhnen mit demjenigen, der ihnen vielleicht eine Wunde zugefügt hat, mit sich selbst. Und das geht immer mit ihnen. Und das kostet unglaublich Kraft, dass ihnen schwerfällt, selber weiterzugehen. Marschuntüchtig werden, ich glaube, das kann ganz schnell gehen. Da glaubt jemand an Jesus, gehört zur Gemeinde, aber irgendwann ist innen drin Funkstille. Sie hören Gottes Stimme sozusagen nicht mehr in sich. Sie wissen im Kopf noch, ja, das muss da sein und das gibt's natürlich, aber hier drin ist nichts mehr. Auch das ist marschuntüchtig werden. Das ist eine Blockade da zwischen ihnen und Gott. Vielleicht auch versteckter Groll auf Gott, Enttäuschung, Bitterkeit, ich weiß es nicht. Marschuntüchtig werden, ich glaube, das geht ganz schnell, auch wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, die uns an unsere Grenzen bringen oder sogar, wo wir genötigt sind, über unsere Grenzen zu gehen. Vieles von dem, was du für sicher gehalten hast, wankt plötzlich. Das haben wir ja auch in Corona erlebt. Und dann stellt sich schon die Frage, meint es Gott denn gut mit mir? Oder brauche ich den ganzen Glauben nicht und komme dann besser durchs Leben? Marschuntüchtig, das kann schnell gehen. Und völlig egal, was dich marschuntüchtig machen will, welche Lebenslast dich beschwert auf dem Weg Jesus nach, Jesus versteht dich. Der leidet mit dir und er kann dir helfen. Er bietet dir sozusagen seinen starken Rücken an, um dich zu tragen, bis du wieder stark genug bist, selbst zu gehen. Er hat dich am Kreuz mit sich und Gott versöhnt, und deshalb gehört dir der Ozean und nicht mehr nur dein Brunnenloch. Auch wenn du meinst, für mich gibt es gerade keinen Ozean. Aber Jesus leidet mit uns mit und versteht uns und hilft uns, weil er in allem, wirklich in allem versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde. Ja, Jesus hat doch auch gelitten und Gott nicht verstanden. Was war das denn in Gethsemane? Herr, wenn du willst, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Der wollte das doch auch nicht, wenn es nicht sein gemusst hätte. Auch da ist er an seine Grenzen gekommen. Jesus kennt doch das Leben wie wir, weil er ganz und gar Mensch war. Aber er ist nicht marschuntüchtig geworden, er ist ohne Sündlosigkeit geblieben. Und die Sündlosigkeit Jesu besteht darin, dass er Gott gehorsam war, immer. Jesus ist unser sympathischer hoher Priester, der uns versteht, der mit uns leidet, auch wenn wir nicht mehr können oder marschuntüchtig geworden sind, und er ist bereit, uns zu tragen. uns mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Weil Jesus unser großer, mitleidender, hoher Priester ist, heißt das für uns, wir sind mit Gott versöhnt und haben immer ständig freien Zugang zum Thron der Gnade. Das heißt, wir können mit Zuversicht vor Gott kommen. Es gibt das alte deutsche Wort mit Freimut. Wir können das machen, ohne Angst zu haben, heißt das. Mit allem, was dich bewegt, kannst du vor Gott kommen. Da ist nichts zu unbedeutend, nichts zu schwer, nichts zu schmutzig, nichts zu groß, nichts zu lächerlich, nichts zu komisch, als dass du es nicht vor den Thron der Gnade bringen könntest. Es gibt nichts, ob es die Bitte um Parkplatz ist, die Bitte für die eigene Familie, die Bitte um Vergebung einer eigenen Sünde, auch wenn ich die tausendmal schon gemacht habe. Du kannst mit allem, was da ist, vor den Thron der Gnade kommen, ohne rot zu werden, ohne dich zu schämen. Auch wenn du Gott vielleicht nicht verstehst gerade, mit ihm haderst, wenn da nur Klagen in dir sind oder Funkstille, auch all das hat seinen Platz vor diesem Thron der Gnade. Alles, alles, wirklich alles hat da seinen Platz. Weil Gott hält dich aus. Vor ihm kannst du sein, so wie du bist. Vor dem Thron der Gnade kannst du offen und ehrlich sein und es wird dir gut tun. Ich betone das so, dass wir alles hinbringen können, weil ich merke, ich wähle manchmal aus. Ich denke, oh, das kann ich da hinbringen, das passt, das ist halt irgendwie fromm. Und das aber nicht, das gehört zu einem anderen Bereich in meinem Leben, das muss ich für mich selbst irgendwie bewältigt kriegen. Das ist Quatsch. Ich kann alles und du kannst alles vor den Thron der Gnade bringen. Und auch die Dinge, wo du denkst, nein, die bringe ich nicht zum Thron der Gnade, da bin ich zu stolz. Oder das nicht, das schäme ich mich für Gott, das kann, geht doch gar nicht. Oder da habe ich Angst, was wird er dazu sagen? Nein, bring alles vor den Thron der Gnade. Gott ist nicht so, dass er uns verurteilt. Er ist der Mitleidende, der sympathische hohe Priester und niemand anders sitzt da auf dem Thron. Und deshalb finden wir bei Jesus immer, immer Gnade und Barmherzigkeit und nichts anderes. Gnade und Barmherzigkeit für meine Sünden, für alles Leid, für meine Schwachheiten und auch für die unversöhnten Stellen in meinem Leben, die mir vielleicht zu schaffen machen. Das heißt im Text, dass wir Hilfe finden zum richtigen Zeitpunkt. Rechtzeitig finden wir Hilfe. Gott hilft, greift ein, verändert, verwandelt, redet mit mir, ermahnt, ermutigt, rechtzeitig. Als ich das gelesen habe, habe ich auch zweimal hingeguckt. Ich habe schon oft für Dinge gebetet und sage, schenk doch, dass das passiert. Nichts passiert. Manchmal schon, aber nicht immer. Wie gehen wir denn damit um, wenn Gott nicht rechtzeitig hilft? Gibt's das? Überlegt, was ihr dann macht, wenn ihr den Eindruck habt, Mensch, Gott müsste doch und er tut's nicht. Mir hilft dann immer, mir vorzustellen, Gott hat die Himmel durchschritten, Jesus, der hat einen besseren Überblick über mein Leben, weiß, was am besten ist und deshalb handelt er zu seinem Zeitpunkt. Und da gibt's unterschiedliche Fahrpläne bei Gott und bei mir, unterschiedliche Zeitvorstellungen. Und natürlich finde ich das nicht gut und natürlich führt das zu inneren Spannungen und die sind nicht leicht auszuhalten. Aber ich möchte doch daran festhalten, dass Gott hilft. Und wenn er mich zappeln lässt, dann glaube ich, ist das auch eine Botschaft für dich und für mich. Vielleicht die, mehr zu vertrauen, vielleicht die, meinen Willen unter den von Gott zu beugen, vielleicht die, geduldig zu werden oder auch vielleicht selbsttätig zu werden. Das müssen sie für sich selbst rausbekommen. Wir haben freien Zugang zu Gott. Das heißt für mich auch, Hilfe finde ich nicht unbedingt in mir. Das wird ja gesagt, du musst selbst wissen, was für dich gut ist. Ja, bis zum gewissen Grad hilft das auch. Aber wirkliche Hilfe finde ich immer außerhalb meiner selbst. Ich muss zu dem Thron der Gnade gehen, mich verlassen sozusagen, loslassen mich selbst und mich vor Gott stellen. Und manchmal ist in mir nur Ratlosigkeit und Finsternis und auch Irrtum und Durcheinander. Und darum finde ich in mir keine Lösung für meine Probleme. Auch wenn das oft gesagt wird, du musst das selbst in dir finden. Ich habe es schon oft versucht, ich habe es nicht immer gefunden. Manchmal ja, aber nicht immer. Aber immer findest du Hilfe außerhalb deiner selbst. Vor dem Thron der Gnade, im Gespräch mit Jesus und mit denen, die ihm nachfolgen. Wie sieht das aus, vor den Thron der Gnade zu treten? Ganz konkret. Vor den Thron der Gnade zu treten heißt, mit anderen Gottesdienst zu feiern. So versteht das der Hebräerbriefschreiber. Ihn anzubeten, ihm unsere Sünden zu bekennen, Vergebung zu erfahren, auf Gottes Wort zu hören, zu singen, zu beten, Abendmahl zu feiern. Der Hebräer war noch nicht so individualistisch wie wir. Jeder macht das für sich selbst, sondern das war immer gemeinschaftlich. Vor den Thron der Gnade geschieht gemeinschaftlich im Gottesdienst der Gemeinde. Deshalb ermahnt Hebräer auch an anderer Stelle, verlass die Versammlungen nicht. Das ist wichtig, dass du da bist, sonst fehlst du. Hebräer denkt immer an Gemeinschaft. Jeder für sich vor Gott, das ist eben fremd. Darum ist es für uns als Gemeinde auch so wichtig, dass unser Gemeindeleben jetzt wieder verstärkt stattfinden kann und möglichst alle wieder ins Gemeindehaus kommen, dass Gottesdienste, Gruppenstunden stattfinden können und wir gemeinsam vor den Thron der Gnade treten, gemeinsam Jesus feiern, ihm dienen, um seinen Segen zu empfangen. Ich schließe. Hebräer sagt, Jesus ist euer großer, sympathischer, hoher Priester. Er hat dich mit Gott versöhnt. Bitte glaub das. Halte daran fest. Komm immer wieder neu vor den Thron der Gnade und sag diesem Jesus alles, was dich bewegt und beschäftigt, ohne Scham und ohne Zurückhaltung. Und vor seinem Thron wirst du rechtzeitig Hilfe finden und Gnade und Barmherzigkeit für dich. So, genau so holt Jesus dich aus deinem Brunnen, aus deiner Zisterne heraus und schenkt dir in deinem Leben Freiheit und die Weite des Meeres. Amen.